Virtuell Virtuos. Der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst.
Auf diese Folge freue ich mich schon die ganze Zeit riesig. Es geht nämlich um VR und immersive Erlebnisse in der Kunst und das ja zurzeit ganz besonders häufig mit bekannten Kunstwerken wie zum Beispiel Van Gogh, Munk, Monet, Klimt. Habe ich auch schon fast alles von gesehen, was man sehen konnte. Von Klimt ja übrigens, nicht in VR, aber wurde gerade das Gemälde Dame mit Fächer für 74 Millionen Pfund, also noch, glaube ich, das Dreifache in Euro, wurde das verkauft, Tina. Unvorstellbare Summe, oder?
Ja, wäre toll, wenn ein VR-Kunstwerk auch mal solche Preise erzielen würde, ja.
Das dachte ich mir, dass das dein Wunsch ist. Da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal hin.
Ja, vielleicht.
Für alle, die diese charmante Stimme noch nicht kennen, es ist Tina Sauerländer, Expertin für VR-Kunst und Kuratorin der Ausstellung zum VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA Berlin, zu sehen am
8. September.
Im Haus am Lützowplatz in Berlin. Ich bin Tanja Lepczynski, Journalistin und inzwischen VR-Kunst-Fan. Vor allem bin ich ein riesiger Fan von, ich sag mal, diesem Trend, den es seit ein paar Jahren gibt, nämlich klassische Kunstwerke immersiv darzustellen. Ich war voriges Jahr, war das, glaube ich, in Berlin in der Ausstellung Van Gogh, The Immersive Experience. Und das war eine Mischung aus immersiven Werken im Raum. Das war der Großteil der Ausstellung. Und es gab auch eine VR-Experience mit Headset durch Van Goghs Kunstwerke. Ich habe das gleich zweimal gemacht. Ich fand das so schön arrangiert und war so beeindruckt, dass man so durch eine Welt gefahren quasi, die zusammengesetzt war aus den Gemälden von Van Gogh, verschiedene Landschaften beispielsweise. Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben durch, wie ich finde, das schönste Café der Welt gefahren oder vorbeigefahren bin ich, nämlich das Café de Nuit. Das ist ja ein ganz berühmtes Gemälde von Van Gogh, was ich ja auch als haptisches Gemälde sozusagen wahnsinnig liebe. Wir sprechen mit unserem Gast Ulrich Schraut über andere immersive Erlebnisse, zum Beispiel vom berühmten Gemälde Der Schrei von Edward Munch. Und zuerst interessiert mich aber, Tina, was Grundsätzliches. Diese immersive Darstellung in der Kunst, ist das ein Phänomen unserer Zeit oder, ich könnte mir auch vorstellen, dieser Wunsch steckt in der Menschheit eigentlich quasi schon immer drin?
Ja, es steckt in uns drin sozusagen. Also die Idee, in andere Welten einzutauchen, kennen wir ja auch aus der Literatur, aus vor allen Dingen Romanen, aus Filmen, aber auch aus der Antike, also zum Beispiel Platons Höhengleichnis, spricht natürlich über Immersion. Ja. Und in der Kunst gehört das auch dazu. Es gehört dazu, Räume so zu gestalten, dass sie immersiv sind. Zum Beispiel ägyptische Grabkammern oder auch, eins meiner Lieblingsbeispiele, Kircheninnenräume. In der Romanik zum Beispiel wurden ganze Kirchenräume in komplett ausgemalt. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil meistens nur die Mauern erhalten sind aus dieser Epoche. Aber ja, wenn man mal in der Nähe vom Bodensee ist, lohnt sich ein Besuch in der Georgskirche auf der Insel Reichenau. Es ist eine Weltkulturerbestätte und ist eigentlich die einzige Kirche, in denen Wandmalereien aus dieser Zeit noch erhalten sind bzw. restauriert wurden. Und die ganze Kirche ist wirklich ausgemalt mit Szenen aus dem Lebensweg Christi. Und ja, es gibt natürlich unzählige weitere Beispiele oder auch Mittel zur Erzeugung von Illusion und Immersion. Also zum Beispiel die Zentralperspektive, die wir hier im Westen erfunden haben in der Renaissance, die es ermöglicht, Architekturen auf einer zweidimensionalen Fläche möglichst unserer Wahrnehmung getreu auch nachzubilden. Das steigert natürlich auch die Immersion. Oder Größe ist natürlich ganz wichtig. Also wenn man riesige Wandflächen bemalt, die das Blickfeld komplett einnehmen, wenn man davor steht, so wie in Panoramen des 19. Jahrhunderts oder Monets Seerosenzyklus oder, um wieder etwas aktueller zu werden, auch Kinoleinwände zum Beispiel und dann natürlich irgendwann in Virtual Reality. Und ja, heute entstehen eben neue Kunstwerke für die virtuelle Realität, wie wir sie jetzt auch in der Ausstellung zeigen werden. Aber es entstehen eben auch ganz, ganz viele andere immersive Erlebnisse, zum Beispiel solche, die sich auf bekannte Kunstwerke beziehen, wie du ja auch schon gesagt hast. Und darüber wollen wir ja auch heute sprechen.
Ganz genau. Wir sprechen über immersive und VR-Erlebnisse mit Kunstwerken und, ich hatte seinen Namen schon erwähnt, mit Ulrich Schrautz. Ihr dürftet ihn kennen aus der ersten Staffel von Virtuell Virtuos. Jetzt auch in dieser Runde des VR-Kunstpreises der DKB in Kooperation mit CAA Berlin war er Fachjurymitglied. Also er hat die Stipendiatinnen und Stipendiaten ausgewählt. Tina, warum haben wir denn Ulrich jetzt genau zu dem Thema eingeladen?
Ja, Ulrich ist versierter Experte für ganz verschiedene VR-Experiences im Kunst- und Kulturbereich. Er ist Initiator und künstlerischer Leiter des RAM Festivals in Hamburg, des Virtual Reality Festivals in Hamburg. Er leitet das immersive Programm für das British Film Institute und das London Film Festival. Und seit neuestem ist er auch künstlerischer Leiter des neuen UBS Digital Art Museums in Hamburg, das im Sommer 2025 mit einer großen Teamlab-Ausstellung eröffnen wird. Und natürlich hat er schon solche immersiven Kunsterlebnisse, über die wir ja heute sprechen, ausgestellt auf dem RAM, zum Beispiel The Scream VR, basierend auf dem Gemälde Der Schrei von Edvard Munch.
Ich bin sehr gespannt und sage hallo und herzlich willkommen, Ulrich Schraut.
Hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein.
Wo bist du gerade?
Physisch in Hamburg, virtuell bei euch.
Ja, sehr schön. Wie Tina ja gerade schon gesagt hat, du hast auf dem RAM Festival 2019 warst, glaube ich, eine immersive Version sozusagen von Edvard Munchs Der Schrei gezeigt. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie sah das aus? Was ist da passiert?
Ja, sehr gerne. Also das war eine interaktive Version, die sich eben mit dem Schrei beschäftigt hat. Das war eine Virtual Reality Experience. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die VR-Brille aufziehen und hatten dann das Gefühl, alleine in einem Museum zu stehen und sich den Schrei anzuschauen. Also das Bild war sehr, sehr originalgetreu vor einem. Wir haben das in Hamburg so ausgestellt, dass wir wirklich eine sozusagen eine Abbildung von dem Schrei auch richtig an die Wand gehängt haben in dem Augenblick. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und dann in der virtuellen Ebene hat dann es angefangen damit, dass man mit dem Bild interagieren konnte. Das Bild ist sozusagen zum Leben erweckt. Bestimmte Dinge haben sich angefangen zu bewegen. Man konnte mit bestimmten Teilen interagieren. Und das Interessante daran war, dass sich das sehr, sehr viel mit der Kunstgeschichte und dem Entstehungswerk von dem Schrei selber beschäftigt hat, sodass man einfach dort viel lernen konnte, auch über die Beweggründe des Malers, das so zu malen, über seine innere Zerrissenheit. Und das Spannende eben, weswegen wir das eben auch so ausgestellt haben, war, dass man im Prinzip in der VR-Experience seine Hände gesehen hat und dann das Gefühl hatte, man kann das Bild anfassen, und deswegen war dann eben auch die Illusion perfekt, wenn man die Hände ausgestreckt hat und dann wirklich einen Rahmen vor sich gespürt hat.
Du hast gerade schon gesagt, bei der Version war es jetzt so, dass man auch was über das Werk und den Künstler gelernt hat. Was würdest du sagen, Ulrich, ist das? Ist das Kunst, Entertainment, Infotainment, alles zusammen? Gibt es da überhaupt einen Begriff dafür?
Meiner Meinung nach gibt es zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine sind Arbeiten, du hast es gerade angesprochen, die sich eigentlich eher edukativ dem Thema nähern. Ja, also man findet sozusagen Hintergrundinformationen, man kann irgendwas anklicken, man liest manchmal oder man wird durch bestimmte, sag ich mal, eine Ausstellung geführt und bekommt Hintergrundinformationen. So ein klein bisschen vielleicht wie eine Museumsführung, nur interaktiver und vielleicht ein bisschen visueller. Die sind aber wirklich rein, sag ich mal, pädagogisch interaktiv. Da gab es eine Arbeit über die Mona Lisa, es gab verschiedensten Werke, die sich eher mit der Rezeption oder mit der Entstehungsgeschichte von Werken auf einer kunsthistorischen Ebene beschäftigen. Die anderen Werke für mich sind neue, eigene künstlerische Arbeiten. Und dazu gehört für mich zum Beispiel Der Schrei, aber eben auch Monets Seerosen, was eben auch ein VR-Werk war. Dann gibt es die Mönche am Meer und so weiter. Also das sind Arbeiten, die das Gemälde oder das Kunstwerk, es gibt ja auch zum Teil Plastiken, die bearbeitet worden sind oder andere Werke, aber die das Kunstwerk nutzen, um ein eigenes Kunstwerk zu schaffen und eine eigene Geschichte zu erzählen oder eine eigene Welt aufzumachen. Also sozusagen hinter das Kunstwerk schauen zu lassen, aber mit einer eigenen Perspektive des jeweiligen Direktors oder Künstlers. Das sind für mich die zwei unterschiedlichen Ebenen, die es da gibt.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist auch so eine immersive Darstellung oder Darstellung mit VR ist für dich ein eigenes Kunstwerk wiederum.
Es kann ein eigenes Kunstwerk sein, wenn es darüber hinausgeht, einfach nur das Bild zu beschreiben oder das Bild sozusagen anders wahrnehmen zu lassen. Es gibt ja diesen ganz berühmte Google Arts and Culture Initiative zum Beispiel, wo Google in ganz viele Museen gegangen ist und die Kunstwerke in sehr hoher Auflösung allen Menschen weltweit zugänglich machen. Ne? Sehr demokratischer Ansatz, finde ich super. Super spannend. Das ist aber ein rein edukativer Ansatz. Das hat nichts mit einer künstlerischen Auseinandersetzung zu tun. Aber es gibt eben Kunstwerke, die sich dazu eignen, hinter den Spiegel zu schauen. Also ich habe ja eingangs gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Werke. Zum Beispiel habe ich jetzt, glaube ich, das war auch 2019 auf dem Bram Festival, eine Arbeit ausgestellt, die sich mit Literatur beschäftigt hat. Und dort wurde sozusagen eine Literaturgeschichte in eine VR-Arbeit umgesetzt. Ja, und das ist ein neuer künstlerischer Angang. Das ist ja im Prinzip, wie wenn ich ein Theaterstück neu auf die Bühne bringe. Da ist ja der Regisseur ist auch ein Künstler, die Schauspieler sind Künstler. Und das ist eine ganz neue Bearbeitung, auch wenn es der gleiche Text ist, der vielleicht vor 200 Jahren geschrieben worden ist. Und das ist für mich die Entstehung eines neuen Kunstwerks und sogar, und ich glaube, da sind Tina und ich uns einig, die Entstehung einer eigenen Kunstform.
Tina, stimmst du zu?
Ja, ich finde es super spannend, was du sagst, Ulrich, auch gerade mit dieser Herangehensweise von dieser Theatersicht her, ne, dass du sagst, ja, es ist ein neues Stück, es ist derselbe Stoff, aber wird natürlich neu interpretiert und daraus entsteht das Kunstwerk. Und so habe ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht, weil es für mich bisher so ist, dass der Schrei oder auch die Monet-Experience sind für mich eben keine eigenständigen Kunstwerke. Eigentlich sind Werke oder VR-Experiences, die sich mit Kunst beschäftigen, die ein neues immersives Erlebnis bieten, die irgendwo zwischen Education und Entertainment vielleicht sind, die natürlich super toll und super kreativ gemacht sind. Die sind beide tolle, tolle Experiences. Aber ich habe bisher so meine Schwierigkeiten gehabt, sie als eigenes Kunstwerk zu bezeichnen. Aber jetzt mit dieser Herangehensweise von dir, fange ich jetzt an, das nochmal auch zu überdenken. Finde ich sehr spannend.
Ich würde euch gerne ein anderes Beispiel geben. Eine Arbeit, die mich wahnsinnig beeindruckt hat, mir glaube ich 2018 bereits auf dem Bram Festival gezeigt. Und zwar ist das auch 2019, eine Arbeit, die heißt Trail of Angels, bei einer Künstlerin Christina Bozuit aus Litauen. Und die hat den litauischen Nationalmaler Čiurlionis, dessen Werk genutzt, um eine ganz eigene Welt zu erschaffen. Und das ist eben jetzt nicht nur so wie bei zum Beispiel The Scream, dass man ein oder bei dem Monet, man hat ein oder zwei Kunstwerke vor sich, die sich dann zum Leben erweckt werden, in das man vielleicht eintauchen kann, sondern die hat ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Kunstwerke von Čiurlionis genommen und daraus ein eigenes Universum geschaffen. Man kann sich das fast vorstellen wie so eine surrealistische Landschaft, durch die man in dieser Experience durchgeleitet wird. Die Kunstwerke werden zum Leben erweckt, indem bestimmte Teile sich vielleicht bewegen oder näher zu einem kommen. Bestimmte Geräusche sind sozusagen speziell im Raum verteilt. Man kann dann dort damit interagieren. Und das ist aber alles eingebettet in die sehr, sehr, sehr besondere Kunst- und Gedankenwelt von Čiurlionis, wie er gemalt hat, wie er gelebt hat, wie er seine Kunstwerke auch interpretiert wissen wollte und schafft ein eigenes Universum und auch eine eigene Storyline, sag ich mal. Ja, also sie hat dann im Prinzip, das ist jetzt nicht in dem klassischen Sinne, sag ich mal, eine Geschichte erzählt, aber du kommst eben durch unterschiedliche Stationen, unterschiedliche Bilder und Bildwelten, tauchst du komplett ein. Und das ist wirklich wie so ein bisschen transzendentales Erlebnis. Und das ist für mich wirklich ein eigenes Kunstwerk.
Wie so ein Zitat quasi, was sie benutzt. Also sie zitiert die Werke von anderen Künstlern, macht was Neues draus.
Ich würde es eher als Collage bezeichnen. Collage ist ja eine eigene Kunstform in der Kunsthistorie, die sehr viel Kreativität verlangt und die ein ganz eigenes Schaffen und ein ganz eigenes Denken verlangt. Ja. Ich würde es eher so sehen, aber eine zum Leben erweckte Collage, wenn man es so will.
Du hast es ja gerade mit dem Beispiel dargestellt, Ulrich, dass es ganz verschiedene Darstellungsformen gibt, immersive Darstellung. Also wir können es einmal mit einem VR-Headset machen oder, wie ich sage jetzt mal, als Installation im Raum, beispielsweise mit einem Beamer. Was ist denn jetzt für euch Kuratorinnen und Kuratoren das Besondere an der immersiven Darstellung von Kunst in der Ausstellung, Ulrich?
Für mich geht es nicht um die Technologie. Das ist mir, um ganz ehrlich zu sagen, pieps egal. Es geht mir darum, was der Künstler oder die Künstlerin zeigen möchte. Und das ist das Medium, in dem die erschaffen. Wenn ich einen wahnsinnig tollen Künstler oder Künstlerin finde, die eben in VR arbeitet, dann wollen wir das zeigen. Wenn wir jemanden haben, der screen-based interaktive Arbeit hat, zum Beispiel, also ich stelle mir vor, ich habe einen großen LED-Screen vor mir und ich kann mit meinem eigenen Smartphone dort interagieren, dann ist das die Art, wie diese Künstlerin oder der Künstler arbeitet. Das heißt, für mich geht es zunächst erstmal um die Vision der Künstlerin oder des Künstlers. Im zweiten Schritt geht es mir aber natürlich auch immer um meine Audience, um die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die das bestmögliche Erlebnis haben. Und ich versuche alle meine Ausstellungen, eine so große Verbindung von unterschiedlichen Formaten wie Virtual Reality, Augmented Reality, Projektion, kinetische Arbeiten oder so, denen diese Auswahlmöglichkeiten zu geben, weil jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin ja auch anders das wahrnimmt. Aber worum es mir geht, ist, dass Zuschauerinnen und Zuschauer eintauchen können in die Kunstwerke und mit welchem Vehikel, mit welcher technischen Errungenschaft, das finde ich zweitrangig. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass es eine Beschäftigung mit den Kunstwerken ermöglicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer und ein Eintauchen in eine Gesamterfahrung.
Tina, du hast genickt die ganze Zeit.
Ja, ich stimme Ulrich natürlich wirklich in allen Punkten zu. Aus meiner kuratorischen Sicht geht es eben auch darum, die Kunst natürlich zu vermitteln. Und dazu ist es sehr, sehr wichtig, verschiedene Formen, auch immersive Kunstformen anzubieten. Und das ist, wie Ulrich sagt, mit unterschiedlichen Formen erreicht man unterschiedliche Menschen. Und deswegen ist diese Auswahl so wichtig. Und das ist auch das, was wir jetzt bei der Freie Kunstpreisausstellung im Herbst Unleashed Utopias, eröffnet am 8.9. nur nochmal zur Info, auch erreichen, dass wir natürlich eine physische Installation haben, Rauminstallation, die unterschiedlich funktionieren als dann die Virtual Reality Arbeiten oder unterschiedlich auch als die Augmented Reality Arbeiten, die wir auch anbieten, sind wirklich so verschiedene Zugangspunkte, die wir schaffen und mit denen wir versuchen, eine Auseinandersetzung eben ja, zu ermöglichen für möglichst viele unterschiedliche Menschen.
Was ich total interessant finde, ergänzend dazu, dass ich im Augenblick immer, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du mit Künstlerinnen und Künstlern sprichst, dass ich immer mehr Arbeiten finde, die immer mehr in diese Richtung entstehen, die verschiedene Medien gleichzeitig nutzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mein Festival in London, was ich jetzt gerade kuratiere, 2 oder 3 Installationen, die sowohl mit Virtual Reality funktionieren, aber gleichzeitig auch eine Projektion oder eine Screen-Based Experience haben. Eine zum Beispiel hat sogar so einen immersiven, so einen abgerundeten Screen und dazu gibt es aber noch eine VR-Experience. Einige sind sogar so, dass man sich gegenseitig sieht in der VR. Gleichzeitig hat man aber eben noch diesen Effekt von der virtuellen Verfremdung. Also die Künstlerinnen und Künstler sind so kreativ und versuchen so viele neue Sachen. Und ich sehe aber gerade vor allen Dingen diese Verbindung von Screen-Based und virtuellen Arbeiten, die es so in den Jahren vorher, fand ich, nicht so stark gegeben hat. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Tina.
Ja, geht mir auch so, ist mir auch aufgefallen. Es ist wirklich so, dass die KünstlerInnen machen VR und dann, ja, aber ich kann noch eine Dome-Projektion draus machen, kein Problem, oder ein Video, oder was brauchst du denn für ein Format, oder ja, AR geht auch. Mhm. Ja. Zum Beispiel Lauren Moffats Arbeit Local Binaries ist eine Augmented Reality Arbeit, die sie für den VR Kunstpreis jetzt auch als VR-Arbeit zeigen wird. Sie wird beides zeigen in der Ausstellung. Super. Ja, es erfordert natürlich schon jetzt einige Arbeit verloren. Es kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Arbeiten an, aber dieser Transfer in diese verschiedenen Versionen, nenne ich das mal, von Arbeiten, je nach Ort, es sind einfach ortsspezifische Arbeiten damit, das ist ein wichtiges Thema in der digitalen Kunst, aber auch generell in der Kunst. Lauren arbeitet ja auch zum Beispiel mit Gemälden, stellt Arbeiten, die mit traditionellen Medien entstanden sind, parallel zu digitalen aus. Also diese Diversität ist auf jeden Fall steigend.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für euch praktisch ist, die ihr es kuratiert, wenn ihr mehr Möglichkeiten habt, oder? Denn ich weiß, Tina, du hast es in der ersten Staffel mal erzählt, das habe ich mir gemerkt, dass es mitunter gar nicht so leicht ist, VR-Kunst, immersive Kunst zu zeigen, wenn der Raum das gar nicht hergibt.
Es ist natürlich so, dass der Raum, wenn man eine VR-Arbeit in einem Raum installiert, hilft der Raum einem natürlich, so eine Art Transitzone zu schaffen, ne? Dass man nicht in einem weißen Raum steht, man setzt die VR-Brille auf und auf einmal ist man in dieser virtuellen Welt. Also der Raum ist so eine Art Zwischenzone und leitet das Thema ein und schafft einen entspannteren Übergang in die VR. Es ist halt sehr wichtig für viele Nutzenden, die natürlich vielleicht noch nie eine VR-Brille auf hatten, dass sie das Gefühl haben, sie sind schon in dieser Welt drin, obwohl sie noch gar nicht die VR-Brille aufhaben.
Ich könnte mir vorstellen, dass es schon so ein bisschen, ihr es schon habt anklingen lassen. Ulrich, was sagst du denn, wie sieht das in Zukunft aus? Was kommt demnächst? Was wird vielleicht noch größer werden?
Naja, wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, über den physischen Raum und die virtuellen Arbeiten. Das ist eine Tendenz, die wir schon seit vielen Jahren sehen, die aber natürlich jetzt auch postpandemisch nochmal wieder sehr viel stärker wird. Sehr starke Setzungen in der physischen Ausstellung, die dann mit virtuellen Mitteln kombiniert wird. Immer mehr große Namen und Künstlerinnen und Künstler gehen in VR-Formate. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der sich auch weiter fortsetzen wird, auch zu Large-Scale-Installations, und das schwappt jetzt über zu Dingen wie Art Basel oder Berlinale, also wirklich zu den A-Festivals und dann wirklich mit sehr, sehr, sehr großen physischen Installationen. Das andere, was auf jeden Fall passieren wird, ist immer stärker sowohl, sag ich mal, in Ausstellungen, Festivals, aber eben auch im Remote-Zugang, also von zu Hause oder aus Location-Based Experiences, ein Multiplayer Erleben zu schaffen, also wo mehrere ZuschauerInnen gemeinsam dann in zum Beispiel in einer VR sind oder in einem Metaverse sich bewegen und dort zum Beispiel Kunst anschauen, aber eben auch vielleicht sich austauschen, dieser edukative Charakter vielleicht wieder stärker vorkommt etc. Also diese Multiplayer-Arbeiten, die bieten so viele Möglichkeiten, die wir kaum bisher irgendwie auch nur die Oberfläche angekratzt haben. Also ich glaube, da können wir gerade so einen kleinen Einblick schaffen, weil da technisch so viel möglich ist, was jetzt gerade irgendwie erst erforscht wird, vor allen Dingen auf der Kunstseite. Und dann, wenn wir ein bisschen weggehen sozusagen von der Content- oder von der KünstlerInnenarbeit, passiert natürlich auf der technologischen Seite extrem viel. Jetzt mit der Ankündigung der Apple Vision Pro, das wird sehr, sehr viel verändern, da das einen sehr viel smootheren Übergang geben wird oder geben soll zwischen der virtuellen Welt und der augmentierten Welt oder der realen Welt um uns herum, was natürlich für KünstlerInnen ein absolutes Spielfeld gibt an Möglichkeiten, auch mit traditionellen Medien noch mal anders umzugehen und das dann mit dem Virtuellen zu verknüpfen, aber auch Dinge wie AI natürlich, der kreative Umgang mit AI, aber auch die ethischen Fragestellungen, die damit einhergehen, und eben Themen wie NFTs, Metaverse, das sind alles so Buzzwörter, die im Augenblick rumfliegen, werden viel beschrien. Ich sehe darin einfach viel mehr Chancen, die kreativ umzusetzen und kreativ zu nutzen. Und das machen die KünstlerInnen, mit denen Tina und ich arbeiten, par excellence, und pushen da die Grenzen, was eigentlich möglich ist.
Ja, auf jeden Fall. Besonders dieser Übergang, diese Transition zwischen verschiedenen Welten, zwischen verschiedenen Plattformen, zwischen verschiedenen Versionen von Dingen, virtuell oder physisch, wird uns noch viel mehr involvieren in den nächsten Jahren. Also auch der Zugang zu Web-VR, dass man eben VR-Experience auf einer Website haben kann, die gleichzeitig aber auch am Screen anschauen kann. Und am besten ist es dann noch Multiplayer, wie du sagst, oder ein soziales Erlebnis, wo man mit anderen Avataren sich treffen kann. Und das sind natürlich Technologien, die gibt es ja auch schon außerhalb der Kunst, zum Beispiel Allspace VR oder verschiedene andere Chatprogramme. Und das sind aber Technologien, die auch relativ teuer waren, die sich aber jetzt auch, die auch erschwinglicher werden und auch erschwinglicher für KünstlerInnen in ihre Arbeiten einzubauen und damit auch wirklich zu arbeiten. Zum Beispiel werden wir auch eine Arbeit von Mohsen Hasrati zeigen, die auch eine Art Multiplayer-Installation sein wird bei Unleashed Utopias. Aber das ist bisher die Ausnahme, und das wird definitiv viel mehr kommen, Social VR Experiences. in der bildenden Kunst auf jeden Fall. Und was eben auch noch sehr spannend ist, sind ja immersive Erlebnisse im physischen Raum, wie das Artic House in Washington und wie zum Beispiel Teamlab, Ulrich.
Das stimmt.
Da würde ich den Ball jetzt nämlich gerne nochmal zu dir spielen, weil ich das natürlich sehr, sehr spannend finde, dass Teamlab nach Hamburg kommen wird.
Ja, genau.
Erzähl doch mal, worum geht's da eigentlich? Was ist das für ein immersives
Erlebnis? Genau. Also Teamlab ist ein Kollektiv, hauptsächlich aus Japan. Das sind, man muss sich das vorstellen, 1000 unterschiedliche Coder, Programmierer, Künstler, Designer, die zusammenarbeiten schon seit fast 30 Jahren inzwischen und ganz, ganz außergewöhnliche immersive Erlebnisse schaffen. Die haben angefangen auch über Websites und sozusagen Grafikdesign und sind dann aber sehr schnell dahin gekommen, dass sie eigene Kunstwerke geschafft haben, die offen interaktiv sind. Also viel geht es um Projektionen, aber auch um physische Installationen im Raum, die dann mit Projektionen funktionieren. Die haben in Tokio, in Shanghai, in Miami, in Singapur, in Sydney riesen Museen, in denen diese Arbeiten gezeigt werden. Die werden international auch gesammelt natürlich von Collectern. Und das ist eine sehr eigene ästhetische Welt, die viel auch in der japanischen traditionellen Kunst beheimatet ist, die aber gleichzeitig sehr, und ich sage das böse Wort, Instagrammable ist. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, in diesen Räumen herumzugehen, mit den Kunstwerken zu interagieren. Und wir werden hier in Hamburg mit der Eröffnung eben im Sommer 2025 mit dem neuen UBS Digital Art Museum, werden wir die Ausstellung Borderless von Ihnen nach Hamburg holen. Das ist eine Arbeit, wo es im Prinzip darum geht, wie grenzenlos unser Universum ist und das Erleben versucht sozusagen die Grenzen auch zwischen uns Menschen aufzubrechen, ein gemeinsames, ein kollektives Erleben zu schaffen. Tina, du hast es gerade gesagt, also letztendlich ein Multiplayer-Erleben, aber im physischen Raum. Und viele der Arbeiten, wie gesagt, arbeiten mit Projektionen im Raum, die aber auch interaktiv sind. Das heißt, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Wand gehe und dort mich bewege, verändert sich die Projektion im Raum. Es gibt Lichtinstallationen, es gibt kinetische Arbeiten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nach Hamburg zu kommen und die Arbeiten zu sehen. Und wir bauen dort jetzt gerade ein 7000 Quadratmeter neues Museum, das jetzt gerade in der Hafen City gebaut wird. Und sind sehr, sehr gespannt auf den weiteren Prozess. Also kommt gerne alle nach Hamburg.
Da sind wir auch gespannt.
Cool. Machen wir.
Habe ich mir schon eingetragen. Ulrich, es war mir und Tina, ich spreche jetzt in unser beider Namen, wieder ein Vergnügen. Vielen herzlichen Dank.
Es hat mich auch sehr gefreut.
Vielen Dank, Ulrich. War super.
Klasse.
Tschüss,
danke.
Ulrich.
Tschüss.
Ha, Tina, ich bin gespannt, was du sagst. Was muss ich mir unbedingt merken aus dieser Folge?
Tanja, also ich glaube, das Wichtigste, was du dir merken musst, ist, dass Immersion ganz verschieden sein kann. Ne? Das VR kann in der VR-Brille stattfinden, wie jetzt dann bei der Ausstellung vom VR-Kunstpreis der DKW in Kooperation mit CAA oder wie bei Ulrich mit dem Teamlab im physischen Raum, wo man das Erlebnis mit anderen hat. Es kann also ein soziales Erlebnis sein, es kann aber auch ein Erlebnis allein sein und es muss auch gar kein digitales Erlebnis sein. Es kann noch ein Erlebnis sein, wenn man vor einem großen Gemälde im Museum steht oder im Kino sitzt. Also Immersion versteckt sich an vielen Orten und nicht nur in der Kunst.
Ich bin natürlich extrem gespannt auf das UBS Digital Art Museum, was erst in 2 Jahren, knapp 2025 ja erst startet. Darauf bin ich natürlich sehr gespannt, auf dieses Künstlerkollektiv. Weise in diesem Zuge aber darauf hin, dass wir ja schon wesentlich früher und kurzfristiger auch eine wunderbare VR-Ausstellung haben werden. Tina, die dürfte dir etwas bekannt sein. Der VR-Kunstpreis beziehungsweise die Ausstellung zum VR Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, Tina Sauerländer wird diese Ausstellung kuratieren.
So ist es. Eröffnung, 8. September, ja. Unleashed Utopias.
Wir haben natürlich eine nächste Folge. Ein bisschen haben wir noch bis zur Ausstellungseröffnung. Was wird denn in der nächsten Folge unser Thema sein? Und wissen wir auch schon, wer unser Gast sein wird?
Ja, in der nächsten Folge wollen wir gern virtuelle Kunst oder VR-Kunst noch ein bisschen breiter kontextualisieren. Und wir haben dazu Peggy Schenegge eingeladen, Kuratorin und die Kuratorin des Digital Art Lab, was als Begleitprogramm der Artweg und parallel zum VR-Kunstpreis auch im Haus am Lützowplatz in Berlin stattfinden wird, also vom 13. bis 17. September.
Ja.
Da geht es eben auch darum, etwas, die, wie Peggy immer so schön sagt, Medienkompetenz zu stärken.
Brauchen wir dringend.
Ja, immer, das brauchen wir immer dringend. Und so, dass es ja um viele verschiedene Themen rund um die digitale Kunst gehen wird, in Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops. Und darüber wird uns Peggy dann mehr berichten nächstes Mal.
Ich bin wie immer sehr gespannt und freue mich.
Ich auch.
DKB, das kann Bank.